Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Schönen guten Abend euch. Gut euch zu sehen. Also quasi im Chat. Ich sehe schon viele Leute von überall da. Das freut mich richtig, richtig, richtig toll. Heute zwei wichtige Dinge. Zum einen, wir machen das tatsächlich letzte Stück von der Galater Bible Study. Also heute Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Kommen wir gleich zu. Und das zweite, großes Experiment. Annie hat in die letzte Bible Study reingeguckt, hat gesagt, Gunnar, du gähnst zu viel. Jetzt hat sie mir gerade einen Kaffee gemacht, den ich vor 10 Minuten getrunken habe. Also heute müsste hier aber richtig abgehen. Also, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wer schon länger dabei ist, kennt das. Wir machen jetzt Bible Study, das heißt, eine halbe Stunde lang erzähle ich ein bisschen was über den Text, mal drin rum, mit Farben, mit allem drum und dran. Und danach beantworten wir Fragen. Und das machen wir so, dass ihr Sachen jetzt schon währenddessen in den Chat reinschreiben könnt. Gerne mit Frage, Doppelpunkt davor. Und dann versuche ich Antworten zu. Ich weiß nicht alles. Wer schon häufiger dabei ist, den wundert das auch nicht. Und der weiß das. Ich weiß nicht alles. Wir gucken mal, wie weit wir kommen, ne? Und dann ganz, ganz, ganz am Ende habe ich noch einen kleinen Vorschlag für euch, womit es weitergehen könnte. Also, starten wir mal direkt durch mit unserem Textstück für heute, mit dem, ich springe einmal um, so, mit, komm ein bisschen dichter ran, wa? So, mit unserem Textstück für heute, und zwar ist das aus dem Galaterbrief. Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Das ist das Ende vom Galaterbrief, das allerletzte Stück von diesem Brief. Also, ne, wenn du den Brief damals hattest, dann war das jetzt die letzte Seite quasi. Also, noch ein bisschen so, kann ich besser schreiben. So, legen wir direkt mal los, ne? Seht, also Paulus sagt, ne, Paulus redet, seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Machen wir erstmal nur den Satz. Hä? Was meint er damit? Warum? Was ist da drin? Und ich möchte auf zwei Dinge eingehen. Also große Buchstaben und eigene Hand. Also Paulus wendet sich jetzt zum Abschluss vom Brief nochmal direkt an die Leute und sagt so, Leute, passt mal auf, mit was für großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Große Buchstaben, das kennen wir aus dem Internet. Wenn man jemandem etwas nochmal richtig deutlich machen will, dann komplett groß geschrieben. Gilt ja im Internet auch als Schreien, ne? Also wenn man sich normal unterhält, dann schreibt man am ehesten deutsche Rechtschreibung. Wenn man aber mal richtig sicher gehen will, dass der andere auch wirklich weiß, man meint es jetzt ernst und man ist vielleicht sogar ein bisschen mit Nachdruck, dann doch gerne alles komplett groß geschrieben. Also, er weist hier schon mal hin auf die Bedeutung des letzten Abschnitts. Also, Bedeutung des letzten Abschnitts. Also er sagt nochmal hier, ne, Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Passt jetzt nochmal genau auf. Nochmal ganz wichtig. Mit eigener Hand. Fragst du dich vielleicht, warum betont er das? In der damaligen Zeit war es so, wenn man ein gewisses, ich will nicht sagen ein gewisses Level, aber wenn man einen gewissen Output hat, also wenn man viel durch Briefe kommuniziert hat, sagen wir das vielleicht mal so, wenn man viel durch Briefe kommuniziert hat, und ich würde mal sagen, Paulus zählt als einer, der viel durch Briefe kommuniziert hat, dann hatte man normalerweise, also hatte man häufig Mitarbeiter mit an seiner Seite, die auch mitgeschrieben haben. Das heißt, es gibt sozusagen hier nochmal die Klarstellung mit eigener Hand, weil was will Paulus sagen? Was ihr gerade lest, ist meine Handschrift. Das lässt zwei Rückschlüsse zeigt das oder lässt das erahnen, wobei es jetzt, zumindest ich weiß nicht genau, welches das Richtige wäre. Es wäre Option 1. Das Ende hat er per Hand geschrieben, in Klammern. Das, was davor war sozusagen, das hat er diktiert einem Schreiber, was damals nicht unüblich war. Oder er betont nochmal, ganzer Brief ist von ihm per Hand geschrieben. Ja? Es gibt so ähnliche Hinweise darauf, also wo er mal andeutet, auch dass er natürlich mit Schreibern zusammenarbeitet. Gibt es zum Beispiel, habe ich nochmal gecheckt, im Römerbrief, im 1. und 2. Korinther, im Kolosser, genau, Kolosser? Nee, stimmt gar nicht. Machen wir mal Römer und 1. und 2. Korinther, weil da bin ich mir einigermaßen sicher. Ich glaube aber auch im Kolosser. Also da gibt es so Anmerkungen drauf, wo man sehen könnte, okay, hier wird auch diktiert. Wie gesagt, ist nichts Schlimmes, aber wenn er jetzt hier am Ende nochmal sagt mit dem zusammen, ne, Leute, große Buchstaben und eigene Hand, das hat auf beiden Seiten diesen Charakter von, jetzt wird es nochmal richtig wichtig. Ja? Jetzt wird es richtig wichtig, achtet nochmal bitte drauf, was jetzt kommt. Also, und jetzt gucken wir mal, was jetzt kommt. Achso, Farbe würde ich tatsächlich am ehesten in Weisheit und Leiterschaft machen, weil das ja wieder so ein Vers ist, der ankündigt, ne, er ist ja in seiner Leitungsfunktion, ist er jetzt gerade und sagt den Leuten etwas. Also, die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch. Die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Also, wer von Anfang an mit dabei ist oder vielleicht auch alte Folgen von dieser Bible Study nachgeguckt hat, der weiß, worauf ich hier nochmal Bezug nimmt. Ja? Die Ansehen haben wollen, also es gibt eine Gruppe, damit geht der Brief ja auch los, wenn du ganz am Anfang guckst, die ersten 1, 2, 3 Folgen. Es gibt eine Gruppe da, die unterwegs ist und die Leute abbringen will vom Weg mit Jesus und hin zu einem Weg, der viel mehr auf sozusagen Gesetzesfrömmigkeit beruht, der viel mehr darauf aus ist, hältst du die Feiertage, bist du beschnitten, hältst du dich an das komplette Gesetz, weil in Klammern die sagen, das ist das, was vor Gott gerecht macht. Das ist das, was das Entscheidende vor Gott ist. So, und dann kommt Paulus, so, das ist ja der ganze Hintergrund dieses Briefes, dass er sagt, Leute, ich habe euch was anderes erzählt. Ich habe euch das Evangelium gebracht. Das Evangelium sagt, das einzig allein Entscheidende, Rettende ist der Glaube an Christus, den Auferstandenen. Das ist das Entscheidende. So, und da spielt er jetzt nochmal drauf an. Also die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch. Stichwort Fleisch. Wir erinnern uns, Fleisch ist immer im Gegensatz zu Geist. Ja? Fleisch ist bei Paulus in 90%, 95% der Fällen ist das negativ gemeint. Ja? Also er kann das Wort Fleisch natürlich auch im Sinne von einfach Fleisch benutzen. Aber hier und an solchen Stellen ist es immer mit einer negativen Konnotation, weil er sagt, die vom Fleisch geleitet sind, das sind nicht die vom Geist geleitet sind. Das sind nicht die von Christus geleitet sind. Merkt man ja auch. Ne? Er sagt ja, die Ansehen haben wollen, die nach Ansehen streben, nach dem Fleisch, also weltlich. Die weltlichen Ruhm haben wollen, kann man auch sagen. Also die nur auf weltlichen, irdischen Ruhm aus sind. Was machen die? Die zwingen euch zur Beschneidung. Wenn man zurückguckt im Brief, lernen wir, die Beschneidung ist für Christen nicht, also nicht nur nicht notwendig, sondern sogar, wenn man sie macht, mit dem Motiv im Hinterkopf, ich lasse mich jetzt lieber beschneiden, weil wer weiß, sicher ist sicher, dann ist das auch ein Misstrauen in das, was Jesus getan hat. Weil, was hat Jesus getan? Er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Und das ist alles, was zählt. Das ist das, was vor Gott das Entscheidende ist. Das ist das, woran wir glauben und worauf wir vertrauen. Und wenn du dann hinkommst und sagst, ich halte lieber noch die Feiertage und lass mich sicherheitshalber nochmal beschneiden, dann bedeutet das ja, dass du nicht dem vertraust, was Christus für dich getan hat. Vielleicht reicht das ja nicht, was Jesus gemacht hat, steckt dahinter. Ne? Vielleicht reicht das ja nicht. Ich mache lieber nochmal ein bisschen Eigenes dazu. Nicht, dass wir nachher doof dastehen. Also, die euch zwingen zur Beschneidung, warum tun sie das? Nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Warum ist das so? Wenn du das so durchziehst, also wenn du die Leute dazu bringst, dass sie sich beschneiden lassen, bedeutet das ja, hatten wir gerade gehört, weniger Vertrauen in Jesus, du schwächst das ab, was Jesus getan hat. Und das bedeutet, sozusagen im Gegenüber zu den Juden, schauen wir hier hin, bei Juden, denn die Kultur zur damaligen Zeit, die, das hatten wir auch in dem Brief schon an einigen Stellen, die ist ja immer so ein bisschen in so einem Zwiespalt drin. Das heißt, du hast mit Christen zu tun, die waren früher Juden, und du hast mit Christen zu tun, die waren früher Heiden. So, wenn du jetzt Christen gegenüberstehst, die früher Juden waren, oder vielleicht auch Juden einfach, dann hat man zumindest, sozusagen gewinnt man Ansehen dadurch, also diese Gruppe gewinnt Ansehen durchs Gesetz. Ne? Wir können sagen, hey, wir sind eine Gruppe, die sagen Christen, selbst wenn sie Christen werden, lasst euch beschneiden. Werden die gläubigen Juden sagen, ja stimmt, Beschneidung, das ist was Solides, was Gutes. So. Auf der anderen Seite, bei den Christen, geht es, versuchen die Ansehen zu bekommen, wegen Heil. Die sagen den Leuten ja nicht, es gibt kein Heil, sondern die sagen den Leuten, hey, wir verraten euch, wie es wirklich geht. Nicht nur Jesus, sondern sicherheitshalber Jesus und Beschneidung. Nicht nur Jesus, sicherheitshalber Jesus und die Feiertage heiligen. Sicherheitshalber Jesus und ganz, ganz streng auf den Sabbat achten. Weil sonst mag Gott dich am Ende doch nicht. Das heißt, die versuchen Ansehen zu finden auf beiden Seiten. Ne? Die lawinern sich so durch. Und warum machen sie das? Damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Wenn du so ein bisschen den Anfang vom ersten Korintherbrief im Kopf hast, da geht Paulus ja auch nochmal genau auf das ein. Er sagt, das Kreuz Christi, das ist für die Juden ein Ärgernis. Das heißt, wenn die hören, da ist jemand, der behauptet, er wäre Gott, wird dann gekreuzigt, Todesstrafe für Gotteslästerung. Und dann behaupten die, der ist von den Toten wieder auferstanden und die behaupten weiterhin, der wäre Gott. Ja, also es ist ein Ärgernis für die, dass der Messias kommt und dann aber nicht ein Krieger-Messias ist, der die Römer rausschmeißt und für alles aufräumt und so weiter und so weiter, sondern ein Messias ist, der ja, in weltlichen Augen schwach ist, der umgebracht wird. Und da drin aber gerade liegt der Sieg, weil er den Tod besiegt. Also ne, für einen gläubigen Juden ist das ein Ärgernis, sagt Paulus im 1. Korinther. Und auf der anderen Seite sagt er, und für die Griechen, also für die ganze sozusagen Umwelt, die nicht jüdisch ist, für die ist das eine Torheit, also die halten es für bescheuert. Wie kann man bitte glauben, dass da einer kommt, der ist dann der Sohn Gottes, der stirbt, steht nach 3 Tagen wieder auf und jetzt verehren sie den? Was ist denn mit denen falsch? Ja, also was können die denn für einen Gott haben, von dem sie denken, der kann an einem Kreuz sterben? Was ist, also ne, du musst denken, die vergleichen das natürlich mit, ich sag mal, den römischen Göttern zur damaligen Zeit oder den griechischen Göttern, die vielleicht noch irgendwie unterwegs sind. Ne? Also und dem passiert das, also ne, Zeus passiert das nicht so unbedingt. Die sagen, okay, das ist irgendwie blöd. So, das heißt, diese Gruppe, die da rumrennt in den Gemeinden, die will eben sich so an beide Seiten so ein bisschen, ne, so ein bisschen anbiedern. Und um des Kreuzes Christi willen wollen die nicht verfolgt werden. Weil wenn du es durchziehst und sagst, hey, wir stehen, so wie Paulus, ne, wir stehen für das Kreuz Christi, wir predigen Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Da bedeutet es auf der jüdischen Seite, dass die sagen, nee, Moment, das ist nicht der Messias und das ist Gotteslästerung, was du machst. Und auf der anderen Seite sagt die komplette griechische Umwelt, was bist denn du für ein Dödel? Also wie kannst du denn glauben, dass ein Gott gekreuzigt werden kann? So. Und die wollen natürlich fein raus sein und wägeln das so zu beiden Seiten. Na, lassen wir erstmal ein bisschen. So. Das heißt, die wollen nicht verfolgt werden. Jetzt legt Paulus aber noch einen nach. Denn nicht einmal sie selbst, also diese Gruppe, die das verbreitet, die sich beschneiden lassen. Also die lassen sich beschneiden. Ne? Also man kann jetzt natürlich da im Hintergrund sehen, die sich beschneiden lassen, im Sinne von, Theorie legt sich nahe, das waren Heidenchristen, die vorher nicht beschnitten wurden, weil sie nicht eigentlich aus dem Judentum kommen, haben sich dann aber nochmal beschneiden lassen später, als sie Christ wurden und eben diese Position vertreten, die sie vertreten. Denn nicht mal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz. Also die halten das Gesetz nicht mal, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Was ist da gemeint? Also, die lassen sich beschneiden. Aber nur als äußerliches Zeichen, sagt Paulus. Denn auf der anderen Seite, was ein konsequent Tora-treuer Jude ja sagen würde, natürlich bin ich beschnitten und natürlich will ich das Gesetz halten. So, diese Gruppe, die aber irgendwo dazwischen steht, die lassen sich auf der einen Seite zwar beschneiden, halten aber das Gesetz nicht, weil ihnen das wahrscheinlich auch zu anstrengend ist. Das heißt, die haben die Beschneidung so als äußerliches Zeichen irgendwie, nehmen die mit und sagen auch allen, lass dich mal beschneiden, aber das Gesetz halten sie trotzdem nicht. So, und warum machen sie das? Die wollen auch, dass ihr euch beschneiden lasst, ihr Christen, damit sie sich eures Fleisches rühmen können, ne? Damit sie Ansehen bekommen, das hatten wir hier oben ja schon. Damit sie dann sagen können, wo schreiben wir das am besten hin? Die Seite ist ein bisschen voll bei mir, ne? Sowas wie, wir haben euch den Weg gezeigt, sagen die dann. Die wollen sich rühmen. Wir haben euch den Weg gezeigt. Das steckt dahinter, ja? Die wollen euch dazu bringen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit die dann sagen können, ein Glück, wir waren da und haben ihnen das gesagt. Ne? Also, das ist der sozusagen, ja, Denkfehler ist schon zu wenig gesagt, eigentlich die Scheinheiligkeit, die Paulus da aufdeckt. Das heißt, sie sind voll vom Gesetz, vom Fleisch geleitet, aber eben nur auf eine scheinheilige Art. Weil die so einen Mischmasch machen, der beides nichts Richtiges ist. So. Denn, gehen wir nochmal auf diese Seite, was ist das Kreuz Christi? Das Kreuz Christi ist das Ende des Gesetzes frommen Wegs. Das Kreuz ist das Ende vom Weg der Gesetzesfrömmigkeit. Das Kreuz zeigt ein für alle Mal, für alle Welt, durch deine eigenen Taten, durch ich gebe mir ganz doll Mühe und dann klappt es vielleicht, kommst du nicht in den Himmel. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist, Jesus zu vertrauen, was er gemacht hat, weil er den Weg in den Himmel kennt. Ja? Das heißt, was macht Jesus, was macht das Kreuz? Das entlarvt falsche Gesetzesfrömmigkeit. Das ist ja das, genau das, was Paulus hier macht. Ne? Er sagt, ja, hier, die wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, aber die halten das Gesetz selber nicht. Die wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit die sich rühmen können danach. Die sagen, hey, die in Galatien, wir waren da, wir haben dafür gesorgt, die lassen sich jetzt beschneiden. Wir haben die auf den richtigen Weg gebracht. Das ist alles Fake, was hier passiert, sagt Paulus. Ja, das ist alles Fake. Also, 14. Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Da müssen wir ein bisschen graben in dem Satz. Da ist einiges drin. Also, erstmal so ein bisschen kryptisch am Anfang. Es sei aber fern von mir. Ist sowas wie, das soll mir lieber nicht passieren. Also, möge mir das nicht geschehen. Also, Paulus weiß selber noch, ich schreibe mir hier so drüber, ne, möge mir das nicht geschehen. Paulus weiß selber, dass auch er in der Gefahr, also er stellt sich selbst auch in die Position zu sagen, auch ich muss weiter demütig bleiben, auch ich bin nicht perfekt, auch ich bin immer in der Gefahr, vielleicht abzurutschen. Ja, also mit anderen Worten, was ist das, was ich brauche? Also, ne, ich will mich nicht rühmen, dass ich irgendwie eine Gemeinde auf den richtigen Weg gebracht habe. Ich will mich nicht rühmen, dass, so wie die das versuchen, sondern wo will ich mich rühmen? Allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das, wo ich mich rühmen will. Das ist das, worauf mein Fokus liegen soll. Das ist das Entscheidende. Das ist das, worum es mir bei der ganzen Sache geht, sagt er. Es geht mir um das Kreuz. Es geht mir um das Kreuz. Es geht mir darum, mein Leben so zu leben in der Freiheit, die Christus mir gegeben hat, durch das, was er getan hat für uns. Durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch das neue Leben mit dem Heiligen Geist, das dadurch kommt. Ihr merkt, hier kommen ganz viele Themen wieder auf, die wir in anderen Folgen hiervon hatten. Wir hatten ja Leben in der Gemeinschaft miteinander, Leben durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das Kreuz? All diese Dinge hatten wir in verschiedenen anderen Einheiten. Und jetzt hier, ne, mit großen Buchstaben, eigener Hand, hier kommt nochmal das ganze Wichtige zusammen. Jetzt setzen wir nochmal einen dicken Punkt unter das, was ich euch vorher gesagt habe. Also, und was ist die Konsequenz davon? Durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist mir die Welt gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Schreiben wir mal hier drunter. Was bedeutet das? Ich bin der Welt so gekreuzigt und mir ist die Welt gekreuzigt. Was bedeutet das? Das ist so, ist ja quasi von beiden Seiten, ne? Mir ist die Welt gekreuzigt. Kommt zuerst oben, habe ich falsch schon aufgeschrieben hier unten. Die Welt wurde am Kreuz gerichtet. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, das war ein einmaliger Moment der Weltgeschichte. Das ist, also Kreuzigung an sich nicht, weil Kreuzigung war eine typische Todesstrafe der Römer zur damaligen Zeit, aber dieser Moment, ne? Gott wird Mensch, lebt hier unter uns, predigt, tut Wunder und stirbt dann am Kreuz den Tod, den ein Gotteslästerer, den der schlimmste Sünder verdient hat. Und dann nach 3 Tagen wieder aufzustehen von dem Tod. Das ist einmal passiert. Das meine ich damit. So. Und das ist einmal und, wie der Hebräerbrief sagt, ein für alle Mal passiert. Das heißt, die ganze Welt wurde dabei aber auch am Kreuz gerichtet. Alle Zeiten hindurch, alle Kulturen hindurch, alles, was noch geschehen wird, alles, was jemals geschehen ist, weil durch sozusagen, ne, Fokus, weil sich in diesem Moment alles zusammentrifft. So. Das bedeutet aber auch, die Welt wird dem Tod übergeben. Auf Dauer gibt es dann nicht mehr, also, ne, es gibt tolle Dinge in der Welt, aber auf Dauer führt das nicht zum Leben. Alles, was in dieser Welt ist, stirbt irgendwann. Alles, was da sozusagen mit dabei ist, endet irgendwann mit dem letzten Atemzug. Leben ist bei Jesus. Das heißt, mir ist die Welt gekreuzigt, bedeutet, jede Form von Selbstrechtfertigung ist sinnlos, weil es immer innerweltlich passiert. Das passiert immer in der Welt, dass ich versuche, mich selbst recht zu fertigen. Mit zum Beispiel, wie toll ich bin, dass ich mich an alle Regeln halte, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich dies, das, jenes tue. Und das Kreuz sagt, ne, wenn Paulus sagt, mir ist die Welt gekreuzigt, dann sagt er damit, ist ja schön und gut. Das ist aber nichts, was vor Gott entscheidend ist. Darauf kannst du nicht bauen. Und auf der anderen Seite, ich bin der Welt gekreuzigt, heißt dann natürlich auch, die Welt bedeutet mir nichts mehr. Ne? Welt bedeutet mir nichts mehr. Der Fokus ist auf Jesus. Mit anderen Worten, die Gnade ist das Fundament meines Lebens. Das ist das, was Paulus hier mit diesem sozusagen Satz von beiden Seiten sagt, indem er sich ins Verhältnis zur Welt setzt in dem Moment. Er sagt, der Fokus liegt nicht auf der Welt, der Fokus liegt auf Christus. Und das, was er am Kreuz getan hat. Und das hat Auswirkungen auf alles. Auf alles auch, was in der Welt los ist. So. Bum, 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 bum. Hier. Schauen wir mal weiter. Denn es gilt, nochmal, weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Was ja für einen gläubigen Juden sozusagen die Unterscheidung ist. Beschneidung in Klammern bedeutet, du gehörst zum Volk Israel. Unbeschnitten sein in Klammern bedeutet, du gehörst zu irgendwas anderem. Das ist nicht entscheidend. Das ist nicht das, worauf Gott guckt am Ende. Sondern das Einzige, was gilt, ist die neue Schöpfung. Das ist das Entscheidende. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, also nach dem Maßstab nicht Beschneidung oder unbeschnitten sein ist entscheidend, sondern neue Schöpfung, in Klammern, wir machen das mal blau, damit meint er ja, neue Schöpfung bedeutet, Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet den Heiligen Geist zu haben. Das Entscheidende ist, oder beziehungsweise, wo könnte man, schöne Stelle dazu, fällt mir gerade ein, ist, wenn du das mal später nachgucken willst, ist 2. Korinther 5, 17 müsste das sein, wo Paulus sagt, die neue Kreatur ist das Entscheidende. Ja? Die neue Kreatur ist das, was ist sozusagen, er setzt in benutzter Schöpfungstheologie, er sagt, wenn wir am Anfang der Bibel zurückblättern, hören wir, wie Gott die Welt schafft. In Christus wird sie sozusagen nochmal neu geschaffen, alleine dadurch schon, dass im Glauben etwas Neues geschieht. Menschen, die zum Glauben kommen, das ist wie neu geboren werden, sagt Johannes ja auch in Kapitel 3. Ne? Neu geboren werden ist das Gleiche, oder zum Glauben kommen ist wie neu geboren werden. Und das ist dieses Ganze, dieser ganze Komplex, der dahinter steckt. So. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, also nicht festhalten an, bist du beschnitten oder unbeschnitten, sondern die festhalten, bist du neue Schöpfung oder nicht. Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Friede meint, kennt ihr das hebräische Wort vielleicht, Shalom? Das ist das Wort für Friede, was die Bibel dafür benutzt. Und das meint einen göttlichen Frieden. Das meint einen Frieden, den Gott schenkt in diesem Leben, also im Leben. Barmherzigkeit, langsam wird es hier langsam ein bisschen eng. Wir können damit nochmal auf diese Seite rübergehen. Meint im Gericht, ne? Also dieses Leben nach dem Tod. Wir beten ja auch für, oder wir hoffen ja auf die, oder wir bauen, das kann man vielleicht sagen, wir bauen auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die Liebe, Bedingungslosigkeit Gottes im Gericht. Und das malen wir grün. Warum? Weil es beides Dinge sind, die wir von Gott erhalten. Friede und Barmherzigkeit sind Geschenke Gottes an uns. Also, alle, die da drin stehen, Friede und Barmherzigkeit. Hinfort, diesen Satz liebe ich. Hinfort, mache mir niemand weiter Mühe. In Klammern. Ist jetzt auch gut, ne? Ich habe euch das jetzt 7-mal erklärt. Macht mir nicht weiter Mühe. In Klammern Mühe, ne? Also jetzt nicht nur scherzhaft. Jetzt, hoffentlich habt ihr es bald mal verstanden, sondern das bedeutet natürlich auch, Paulus leidet mit. Der findet das natürlich auch nicht witzig zu sehen, was da in der Gemeinde los ist. Das heißt, der leidet auch mit. Der sieht das, wie das da alles durcheinander geht und sagt, das ist doch nicht das, was ich euch erzählt habe. Das ist doch nicht das, was ich euch erklärt habe. Ja, sondern, ich habe euch was anderes gesagt. Und ich habe euch das jetzt noch den ganzen Brief hindurch 5-mal erklärt. Also bitte, 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 macht mir nicht weiter Mühe. Versteht es jetzt endlich. Denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Fragt man sich, was sind die Malzeichen Jesu? Da gibt es die wildesten Theorien drüber. Ich stelle euch meine vor. Ich glaube, wir reden jetzt hier nicht so von Horrorfilm-Geschichten, ne? Das irgendwie gibt es ja diese, gerade zum Beispiel in der eher so zum Beispiel in der katholischen, auch dann in der mystischen Ecke des Katholizismus, dass Menschen mit einem Mal die Mal, also ne, die Wundmale Blut an den Händen und an den Stirn kriegen. Das ist hier nicht gemeint, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man dieses Wort Malzeichen sieht, dann ergeben sich da für mich eigentlich nur zwei Dinge, die das sein kann. Entweder meint er damit sowas wie ein Brandzeichen des Sklaven. Vielleicht wisst ihr das. Kennt ihr aus dem Western, dass Rinder mit einem Brandzeichen versehen wurden, ne? Da hat man so ein Eisen heiß gemacht und hat das aufs Rind drauf, dann wusste jeder, ah, okay, das gehört zu der Farm da hinten. Wenn man das irgendwo mal im Dickicht gefunden hat, dann wusste man, oder wenn es geklaut wurde, dann wusste der, den es gehört, Moment mal, das ist doch mein Brandzeichen, also ein von meinen 500 Rindern. Das wurde in der Antike auch mit Sklaven gemacht. Sklaven haben häufig hier so auf dem Unterarm das Brandzeichen, des gerade bei den Römern, das Brandzeichen bekommen, zu welchem Haus sie gehören. Ein Sklave, den hast du ja gekauft, der war dein Eigentum. Und dem hast du ein Brandzeichen verpasst, damit das auch für alle Welt klar war. Und damit der nicht auch einfach verschwinden konnte. Weil Unterarm hat man immer irgendwie gesehen. Und an dem Brandzeichen konntest du sehen, oh, der Typ ist eigentlich ein Sklave. Was läuft da hier rum? Musste man erstmal nachforschen, was ist da los? Entweder meint er das, weil Paulus selbst bezeichnet sich ganz, ganz oft in den Briefen auch als Sklave Christi. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Manche Übersetzungen machen daraus Diener Christi. Das Wort, was im Griechischen eigentlich steht, ist eigentlich eher in Richtung Sklave. Ne? Was ja aber auch, ist für unsere Ohren erstmal komisch, was ja aber auch in der Gestalt Sinn macht, dass das ja anerkennt, dass Christus ja der Herr übers Leben ist, der Besitzer vom Leben. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre Jesus. Ja? Muss man natürlich wissen, wir haben einen sehr netten Sklavenhalter dann. Oder, zweite Theorie, was ich meinen könnte, was das ist, dass er damit anspielt auf zum Beispiel Narben, die er durch Verfolgung erlitten hat. Er berichtet ja häufiger in seinen Briefen von Verfolgung, zwei Stellen, die ich dafür nochmal nachgeguckt habe, war ja zum Beispiel im 2. Korinther 4, Vers 7 war das, und zum Beispiel in Philipper 3. Da redet er darüber, wie er verfolgt wurde. Und ich könnte mir denken, dass es, wir hatten ja auch gerade hier oben, ne? Wir haben ja sozusagen im Gegensatz dazu die andere Gruppe, die das Kreuz Christi mal lieber so ein bisschen abschwächt, weil, warum? Die wollen nicht verfolgt werden. Könnte also gut sein, dass das hier unten eine Anspielung ist, Leute, ich setze mich für Jesus ein, ich setze mich für den Glauben ein, ich bin auf der Seite von Christus. Ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch sage, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Und 18. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Das ist der letzte, wir haben es geschafft, der letzte Vers vom Galaterbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Amen. Brüder und Schwestern, was betont er hier nochmal? Mach ich mal blau. Moment mal, blau ist doch die Farbe für Glauben, Gunnar. Ja. Er endet nochmal bei allen Problemen, die haben, bei allem, wo die sich miteinander uneins waren die ganze Zeit auch. Worauf im letzten Vers, pocht er nochmal? Es gibt eine bewusste Einheit. Und eine Glaubensgemeinschaft. Er sagt, ihr seid irgendwie gerade da auf einem Holzweg. Ich habe euch das jetzt nochmal erklärt. Wir sind Geschwister. Wir haben eine Glaubensgemeinschaft. Ihr seid Brüder und Schwestern für mich. Und dann nochmal hier, wunderbar im letzten Vers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Was ist das hier nochmal? Leute, das ist das Thema des ganzen Briefes. Das ist das Thema des Briefes. Darum geht es ihm die ganze Zeit. Es geht ihm darum, dass die Gnade das Regierende in unserem Leben ist. Dass die Gnade das Entscheidende ist, eine Gnade, aus der Liebe wächst, eine Gnade, aus der gute Werke für den Nächsten wachsen, aus der Hilfsbereitschaft, aus der auch Demut wächst. Ne? Wir erinnern uns, Frucht des Geistes. So. Und das alles kommt aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Nochmal hier, ne? Wirklich. Also, wenn du es hier nicht verstanden hast, sagt er den Galatern, Leute, dann blätter die 5, 6 Seiten zurück und fang nochmal bitte von vorne an zu lesen. Und dann am Ende, Amen. Luther sagt Amen, übersetzt, ja, so soll es sein, so soll es geschehen. Er ruft sich selber Amen zum Ende nochmal. Ja? Er sagt, die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern. Genau so soll das sein. Puh, wir haben fast ein bisschen in Rage geredet heute. Der Kaffee war vielleicht sogar ein bisschen stark. Also, das ist unser letzter Abschnitt aus dem Galaterbrief. Nochmal, wunderbar hat er hier quasi nochmal zusammengefasst, hier mal ein bisschen höher, dass man alles einigermaßen sieht. So, hat er nochmal das Thema des ganzen Briefes zusammengefasst und sagt, Leute, das ist es, worum es geht. Das ist es anscheinend, den Fokus auf Christus und die Gnade. Und dann ergibt sich das andere daraus. So, Zeit für Fragen. Legen wir mal los. Also erstmal wunderbar, wo ihr heute wieder alle herkommt. Ich freue mich mit euch hier heute wieder wunderbar. Habe ich schon gesagt, ne? Ich freue mich auf Bible Study jedes Mal. Es ist eine wunderbare Sache. Und ich freue mich, dass ich immer mehr Namen wiedererkenne. Das freut mich auch richtig. Also, wunderbar. Moment. Entschuldigung, ich blätter das hier, ist keine Frage, ne? 77 Cross 77. Bist du das, die immer auf Insta die, ich weiß nicht, wie man das nennt, die Bilder macht zu den Predigten, die wir hier machen? Weil ich glaube, das ist der Insta-Name. Wenn ja, schreib das mal kurz rein. Das finde ich nämlich mega cool. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Ich teile die Storys dann auch immer auf meinem Insta-Account, pastor.engel. Wenn du das bist, dann bist du nämlich diejenige, Anne, die quasi so eine Doppelseite im Notizheft immer so, ja, so grafisch darstellt, den Inhalt von den Predigten. Ich finde das mega krass. Also falls du es bist, ganz, ganz vielen Dank dir. Ganz, ganz, ganz vielen Dank. So, wir sind schon 6:06. Ich spule mal ein bisschen vor zu der ersten Frage. Schauen wir doch einmal. Ah, was? Entschuldigung, ich bin schon wieder, ne? Gran Canaria. Wir sind richtig international heute. Das ist eines unserer vielen Bundesländer im Süden. So, schauen wir mal. Ding, 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 ding. Kannst du bitte die Bible Study Ausdruck und Notizen zum Download stellen? Das mache ich. Ich wollte damit warten, bis alles fertig ist, weil dann aktualisiere ich das nicht jede Woche, sondern ich werde jetzt die ganzen Dinger hier, ich habe die aufgehoben, hier, die ganzen Batzen, die werde ich einscannen, dass es ein schönes PDF ist. Und das packe ich dann auf meiner Homepage, Pastor Gunnar oder Gunnar Engel. Ganze geht, ist bei der Seite. Da gibt es dann zum Download demnächst. Also ich habe ab Sonntag Urlaub und dann nehme ich das in Angriff und mach das schnell fertig. Ja? Gibt es dann und ich sage euch Bescheid, wann es da ist. Dauert nicht lange, aber dann gibt es das da und dann kann man sich die ganzen Notizen auch nochmal runterladen. Genau. Wunderbar. Ursel sagt, jetzt macht Kirche richtig Spaß. Finde ich auch. So. Schauen wir mal. Andreas fragt, lieber Gunnar, wie geht es mit deiner Daniel-Fastenaktion voran? Vielleicht haben manche von euch das Video hier auf dem Kanal gesehen. Anfang der Fastenzeit habe ich das gemacht. Also 17. Februar, Aschermittwoch war das. Ich glaube am Montag davor, am 15. ist das Video rausgekommen. Da habe ich gesagt, ich möchte Daniel-Fasten ausprobieren. Daniel-Fasten bedeutet ja, man fastet so wie Daniel im Buch Daniel. Quasi vegan, also nur Obst und Gemüse, auch kein Brot. Und keine Genussmittel sozusagen auch. Also theoretisch, ein Veganer darf ja auch Wein trinken, weil ist ja vegan. Ist jetzt aber nicht mit drin, sondern da, wenn man das Daniel-Fasten macht, dann ist das wirklich Obst, Gemüse, Nüsse und Wasser oder 100% Säfte. Das habe ich dann 7 Tage lang gemacht, habe dann aber gemerkt, also ich wollte das 3 Wochen machen, habe dann aber gemerkt, irgendwie ist das für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich habe zwar gegessen, war auch so halbsatt dann immer, aber ich war frustriert, weil ich habe weder richtig gefastet, hatte ich das Gefühl, also dieser Effekt hat mir irgendwie gefehlt, noch habe ich richtig gegessen. Weil irgendwie, also es ist nicht so, dass ich jedes Mal Fleisch beim Essen brauche, aber wirklich nur so stumpf Obst und Gemüse, und ich habe schon variiert, das war für mich nicht so. Also habe ich vor 8 Tagen angefangen, komplett zu fasten. Also ich habe gestern vor einer Woche habe ich das letzte Mal gegessen. Ich habe jetzt 8 Tage lang nichts gegessen, sondern halt nur Wasser getrunken, morgens mal einen Saft und 2 Kaffee am Tag. Heute 3, weil Bible Study ist. Wird es auch ein Video zu geben zu diesem Wechsel. Und das gefällt mir tatsächlich deutlich besser. Also so komplett fasten, das merke ich, tut mir gerade sehr gut. Und das mache ich jetzt, heute ist der 8. Tag, morgen ist der 9. Tag, und dann werde ich langsam wieder anfangen zu essen, weil ich Anfang nächster Woche einen wichtigen großen Termin habe, über 3 Tage lang, so relativ viel Konzentration, und da bin ich nicht allein, da ist ein großes Team mit bei, und das will ich nicht verbocken. Das heißt, da fange ich langsam wieder an zu essen, dass ich da auf jeden Fall die Power am Start habe. Werdet ihr aber sehen, worum es da geht, da werde ich euch dann von berichten. Also. Hagen sagt, Frage bzw. Anmerkung. Hab mal die Auslegung gehört, dass die großen Buchstaben auch auf die bzw. eigene Hand, weil Paulus Hände durch all das, was er durchgemacht hat, mitgenommen war. Habe ich auch mal gehört, tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich das. Ich habe es im Studium gehört, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, von wem dieses sozusagen. Ich habe es in der Vorlesung gehört. Ich weiß nicht, wer das im Original sozusagen hatte. Habe ich aber auch mal gehört, dass das so, genau, lässt sich halt nicht so ganz nachvollziehen. Also nicht nachvollziehen, lässt sich, also wir haben jetzt sozusagen, also wir können es nicht beweisen, was jetzt das Richtige ist, so. Aber was dahinter steht, ist natürlich diese Erkenntnis, manchmal schreibt er selber, oft wird aber auch diktiert oder ein Mischmasch, so, ne? Boah, Grüße aus Kroatien. Puiuiuiui. Was kommt nach dem Galaterbrief dran? Gute Frage, Charlotte. Also, nach dem Galaterbrief kommt jetzt erstmal 2-mal am Mittwoch keine Bible Study, denn ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und will da wirklich mal einmal so ganz die tatsächlich so terminlichen Verpflichtungen lassen, und ich bin tatsächlich an dem Mittwoch auch erst ganz knapp wieder zu Hause von dem Termin, den ich Anfang die Woche habe, wo ich eben gesagt habe. Aber nach diesen 2 Wochen, also nächsten Mittwoch ist nicht und den Mittwoch drauf ist nicht. Danach habt ihr aber die Wahl. Ich mache hier nach der Bible Study eine Umfrage auf der YouTube-Seite. Da kann man dann einfach so Kreuzchen und klicken. Ich habe mir mal 3 Themen rausgesucht, wo ihr abstimmen könnt. Ihr könnt dann nämlich abstimmen, welches Thema ich dann mache. Das wird dann wieder, je nachdem wie groß das Thema bei der Vorbereitung wird, entweder ein Mittwoch oder eine Doppelstunde sozusagen, also 2 Mittwoche nacheinander. Wo ich was zu dem Thema mache, das die meisten Stimmen kriegt. Und ihr habt die Wahl zwischen. Ich sag's euch schon mal, ihr könnt da nachher abstimmen. Müsst ihr jetzt nicht im Chat machen. Jetzt nicht alle in den Chat reinschreiben, welches davon ihr gut findet. Macht das nachher in der Abstimmung, weil der Chat verschwindet, die Abstimmung nicht. Thema 1, wo ihr die Wahl habt, ist Segen. Soll ich eine Bible Study entweder einmal oder zweimal, das sehe ich dann in der Vorbereitung zum Thema, Segen machen? Was meint die Bibel mit Segen? Wo findet man das in der Bibel? Was ist das Besondere daran? Was ist das biblische Verständnis von Segen? Und wie funktioniert das heute? Was ist, wenn wir segnen? Darf nur ein Pastor segnen? Dürfen alle segnen? Was passiert, wenn man Segen spricht? Thema 1. Thema 2. Name ist Programm. Engel. Ich könnte mal eine Bible Study machen zum Thema Engel. Wo kommen die in der Bibel vor? Was machen die da? Welche Rolle haben Engel im christlichen Glauben? Und Thema 3, was ich gedacht habe, was vielleicht mal ganz spannend wäre. Das wäre, glaube ich, ein Zweiteiler tatsächlich. So eine kurze Geschichte, also wirklich kurze Geschichte Israels. Also, wenn man das Volk Israel, was macht das eigentlich so durch die ganze Geschichte? Also so ein bisschen so ein Ritt durchs Alte Testament, einmal kurz. Was passiert da? Wie geht das los? Wie entwickelt sich das? Wo sind die großen, wichtigen Punkte, wo sich auch politische Dinge irgendwie entscheiden? Und wo ist Gottes Hand da im Spiel? Also, das sind die 3 Dinge, die ich mir mal überlegt habe, wo ich auch Bock drauf hätte. Und die stelle ich gleich zur Abstimmung nach der Bible Study, und dann könnt ihr mal klicken Und das ist dann die Bible Study, die wir ein- oder zweimal machen, wenn ich aus dem Urlaub zurückbringe, also heute in 3 Wochen. Und danach kommt wieder so was Längeres, so wie jetzt gerade. Aber das verrate ich euch noch nicht. Das kommt, wenn dieses kleine Thema durch ist. Also Segen, Engel oder kurze Geschichte Israels. Charlotte. Jo. Hagen fragt. Ups. Hagen fragt. Dichotomie oder Trichotomie? Hab eine interessante Erklärung gehört für Dichotomie und die Unterscheidung Fleisch-Geist betrifft Körper und Seele. Für die, die gerade ein großes Fragezeichen in den Augen haben. Das ist die Frage danach, woraus setzt sich der Mensch zusammen? Ich benenne nochmal ein. Dichotomie, da ist ja die sozusagen drin. Die, du, also zwei. Der Mensch besteht aus einem Körper und, oder beziehungsweise, ja, einem Körper und einer Seele. Und nochmal einblenden. Trichotomie, da ist Tria 3 drin. Der Mensch besteht aus einem Körper, einer Seele und einem Geist. Da ist immer die große Diskussion. Was ist, du könntest jetzt natürlich, wenn du vorne anfängst in der Bibel, also ich mache das jetzt nur so aus dem Kopf, ich habe das jetzt nicht genau durchdacht gerade, weil die Frage eben erst kam. Können Sie natürlich vorher in der Bibel anfangen und gucken, okay, Gott schafft den Menschen, dann hat er erstmal einen Leib und dann haucht er dem den Atem ein, die Seele. Auf der anderen Seite hast du ganz oft, dass die Bibel gerade im Neuen Testament natürlich sehr stark davon spricht, dass wir den Heiligen Geist bekommen durch den Glauben, der in uns Wohnung nimmt. Gerade im Johannes, so Abschiedsreden, Johannes 14, 15, 16, 17 in den Kapiteln, geht es Jesus ganz stark darum. Und anscheinend kennt der Hagen eine Erklärung, die darauf basiert, dass Fleisch und Geist auch gleichzeitig für Körper und Seele steht. Habe ich das richtig verstanden? Schreib das sonst nochmal unten rein, dann kann ich da vielleicht noch einen Satz mehr zu sagen. Jo. Pieces of Zion fragt, du bist auch häufiger dabei, das finde ich auch gut. Ist es denn so schlecht als Christ, den Schabbat, den Sabbat zu halten? Sich bewusst Ruhe mit Gott und Zeit für die Familie einzuräumen, ist eigentlich etwas sehr Gutes. Ja, also es ist nicht per se bewusst schlecht, das zu tun. Das sagt Paulus auch nicht. Paulus sagt aber, wenn die Motivation dahinter ist, ich halte den Sabbat, weil das Gesetz das von mir verlangt, damit Gott mich dann am Ende lieb hat, das ist nicht gut. Weil das sozusagen, darum geht es ja die ganze Zeit im Galaterbrief, das schmälert das, was Christus macht. Ne? Wir springen nochmal zurück. Was ist das Hauptthema? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende für das christliche Leben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Das ist das, worum es geht. Nicht die Gnade unseres Herrn Jesus Christus plus wir halten mal den Sabbat. Nicht die Gnade unseres Herrn Jesus Christus plus wir lassen uns beschneiden. Ja? Wenn das außerhalb dieser Kategorie funktioniert, also wenn, ne, wenn dein Leben auf die Gnade unseres Herrn Jesus Christus gebaut ist und du sagst, es ist aber trotzdem eigentlich eine ganz schlau angelegte Geschichte zu sagen, ein Tag die Woche, der gehört, also der wird nicht gearbeitet. Das ist ein Ruhetag, das ist ein Tag für mich und Gott und die Familie. Dann sagt auch Paulus nicht, dass das schlecht ist. Ja? Genau. So. Schauen wir mal weiter. Ach guck mal, ich merke auch schon, jetzt wird auch schon wieder heiß diskutiert. Ach guck mal hier, guck mal, noch tatsächlich von der Fragestellerin nach. Ich gehe da mal kurz weiter, wir tauchen diesem Weg mal jetzt hinterher. Die Intention ist immer sehr wichtig. Bei mir hat es nichts mit dem Versuch, in den Himmel fehlt wahrscheinlich zu kommen zu tun, sondern mit Abschalten in der Gegenwart zu sein. Ja, dann würde ich mal sagen, da hätte auch Paulus nichts gegen. Ich spreche jetzt einfach mal kurz für Paulus. Ich würde mal sagen, da hat er auch nichts mit gegen. So, dann kommen hier jetzt wieder die Gesetzesformen raus, die, glaube ich, die letzten, was sind wir heute, Teil 15, die letzten 14 Teile nicht ganz aufgepasst haben oder nicht dabei waren. Wir wollen jetzt nicht hier zu schnell urteilen, aber Leute, so ein paar Fragen, die hier jede Woche kommen, die kommen tatsächlich jede Woche. So. Ich kenne die, lese es auch auf der Bank, ich kenne die Briefe nicht so gut. Kritisiert Paulus generell äußerliche Zeichen des Glaubens oder nur im Zusammenhang mit der Situation in Galatien, meinst du, glaube ich? Nicht Galizien, Galatien. Nee, es geht ihm nicht konsequent um äußere Zeichen des Glaubens. Er sagt natürlich, und das sagt auch im Galaterbrief an ein, zwei Stellen, nur äußerliche Zeichen des Glaubens reichen nicht. Also es reicht nicht, wenn du 27 äußerliche Zeichen hast, ne? Kann man ein bisschen auch heute vergleichen. Es reicht nicht, wenn du 5 Kreuzketten trägst, aber von Jesus keine Ahnung hast und nicht mit ihm lebst. So, ne? Würde Paulus auch sagen, da helfen dir auch deine 7 Kreuzketten nicht. Sondern das Wichtige ist, das, was in deinem Herzen los ist. Der Glaube ist das Entscheidende. Wobei Paulus die Grenze ist, und das sehen wir auch im Galaterbrief ganz stark, wobei Paulus die Grenze ist, ist, wenn entweder die äußerlichen Zeichen dazukommen, weil die Idee ist, der Glaube reicht nicht, das, was Jesus getan hat, reicht nicht. Ich brauche lieber noch äußerliche Zeichen dazu. Oder eben, wenn nur die äußerlichen Zeichen da sind. Also Paulus hat nicht per se was dagegen, aber er hat was gegen äußerliche Zeichen. Beschneidung, Sabbat halten, Gesetze, so nach außen gekehrte Gesetzesfrömmigkeit, Pharisäertum. Er hat was dagegen, wenn das Einzige ist, was bei deinem Glauben irgendwie da ist. Ja? Das ist das, wogegen er was hat. Frage, wenn Paulus heute an die deutschen Gemeinden schreiben würde, wo wäre eventuell ein Unterschied zum Galaterbrief? Gäbe es vielleicht andere zusätzliche Schwerpunkte? Geile Frage. Also ich glaube, manches wäre gleich. Gerade so was dieses Äußerliche. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, wenn Paulus hier schreibt, naja, jetzt einfach nur den Sabbat zu halten und zu meinen, das ist es, könnte er vielleicht heute schreiben, naja, so ein äußerliches Christsein, irgendwie einfach nur Kirchenmitglied sein, aber das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Oder einfach nur, ich gehe halt Heiligabend in die Kirche mal, weil es irgendwie nette Tradition ist. Da würde Paulus heute genauso sagen, ja, das ist es nicht. Ne? Christus ist nicht dafür gestorben, dass du am 24.12. eine nette Stunde im Kerzenschein hast. So. Also es ist mehr als das, würde er heute genauso sagen. Manche Thematiken, die sich in den Paulusbriefen, jetzt nicht nur in dem hier, sondern zum Beispiel auch im 1. Korinther finden, da geht es ja zum Beispiel ein ganzes Kapitel darüber, was mache ich mit Götzenopferfleisch, weil das ein Thema zur damaligen Zeit ist. Da geht es darum, wir haben eine Freiheit in Christus, wir haben die Freiheit, also die Speisegebote, findet sich vielleicht auch heute nochmal im Chat, wie jedes Mal. Die Speisegebote des Alten Testamentes, die gelten für Christen nicht. So. Dann hast du aber natürlich im 1. Jahrhundert in einer jüdisch-griechisch geprägten, römisch geprägten Umwelt Opferkulte. Du hast in der römischen Umwelt die Tradition, das Typische, dass eben Tiere geopfert werden in einem römischen Kult. Und dann hast du natürlich Christen auf der einen Seite, die sagen, das ist Korintherbrief jetzt, wenn du es mal nachlesen willst, die sagen, gut, aber wir sind frei in Christus. Unser Heil hängt an Christus. Das heißt, natürlich können wir das essen. Und auf der anderen Seite hast du die sagen, nee, das kann ja nicht sein. So, und in diese Debatte mischt Paulus sich ein und sagt, ihr, die ihr sagt, ihr könnt das essen, ihr habt recht, aber nehmt Rücksicht auf eure schwächeren Geschwister. Das ist das Merkmal, das ist das Entscheidende in dieser ganzen Debatte. Nehmt Rücksicht auf die Schwächeren und sagt nicht, natürlich sind wir frei, das zu tun. Mir doch egal, ob mein Nachbar damit ein Problem hat, der ja mein christlicher Bruder oder meine christliche Schwester ist. Ne? Dieses Geschwistersein ist das Entscheidende. Wie hier am Ende des Briefes, ne? Sei mit eurem Geist Brüder und Schwestern. So, das ist natürlich eine Thematik, die du heute nicht mehr so finden wirst, weil du im Normalfall nicht in der Gefahr bestehst, egal ob du jetzt im Lidl, im Aldi, im Edeka oder beim Metzger deines Vertrauens dein Fleisch kaufst, dass du nicht in der Gefahr stehst, dass das Götzenopferfleisch ist. So. Das heißt, die Thematik wäre vielleicht in einem Paulusbrief heutzutage nicht so stark betont. Aber das, was wir gerade im Galaterbrief haben, so, ne, ist dein Fokus wirklich auf der rettenden Tat Jesu oder auf, naja, auf einer Werkgerechtigkeit, auf eigenen Dingen, auf einer gewissen Pharisäerscheinheiligkeit? Ich glaube, da könnte er bei manchen Dingen richtig gut Copy-Paste machen. Jo. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. also ich schweige kurz, weil ich durch den Chat durchscroll, um die nächste Frage zu finden. Und es ist gerade viel sozusagen, Leute, habt ihr die letzten 14 Teile nicht aufgepasst? Johannes Petrus, wenn fort, mache mir niemand mehr Mühe, wie wahr? Ich nehme mal an, das ist auch bezogen auf die 27. Frage. Aber warum halten wir uns, also warum essen wir denn trotzdem Schweinefleisch, wenn im AT steht? Ich weiß, dass das, also ich weiß, Leute, es beschäftigt Leute und ich will das auch nicht klein machen. So. Aber ey, wir sind in Teil 15 vom Galaterbrief. Paulus hat da irgendwie jetzt 6 Seiten drüber geredet und ich 14 Stunden lang. Spule einfach ein bisschen zurück. Da ist deine Antwort. Sehr cool. Frage: Für was bitte ich dann bei Gott um Vergebung? Für jedes Mal, wenn ich nicht in Liebe zu Gott, meinem Nächsten, gehandelt habe? Oder wenn ich gegen eine Lehre aus dem AT gehandelt habe? Und Anschlussfrage: Was definiert dann Sünde? Sünde wird dadurch definiert, hatten wir streng genommen auch schon. Also so um Folge 10 rum irgendwo, musst du mal gucken. Da ging es darum, was ist der Job des Gesetzes bei diesem Ganzen denn dann, wenn das Gesetz offensichtlich nicht dazu da ist, um uns gerecht zu machen. Also wenn das Gesetz nicht dazu da ist, ich befolge alles und dann passt das schon, was macht das Gesetz dann? Das Gesetz ist dafür da, um dir zu zeigen, wo du sündigst. Gerade die Reformatoren haben das, Luther und auch Calvin, die haben das ganz stark herausgestellt, dass das Gesetz 3 verschiedene Jobs hat. Das Gesetz sorgt einmal in dem Innerweltlichen dafür, dass wir irgendwie miteinander klarkommen. Also du sollst nicht morden, ist per se erstmal ein gutes Gesetz. So. Dann sorgt es auch dafür, dass es uns einen Spiegel vorhält. Also das ist der Riegel, also das Erste, ne? Nicht morden, erstmal gut, das ist ein Riegel. Das schiebt dem Morden einen Riegel vor, dass es dieses Gesetz gibt. Das Zweite ist ein Spiegel. Das Gesetz zeigt dir auch, wo du gegen das Gesetz verstößt. Und das Dritte ist, dass das Gesetz dir bei der Heiligung hilft. Das Gesetz ist dir auch eine Richtschnur, den Willen Gottes zu erkennen. So, die Frage, wo sündige ich denn? Wofür bitte ich Gott um Vergebung? Naja, tatsächlich ist richtig und falsch nicht aufgehoben. Das sagt Paulus auch nicht. Paulus sagt nicht, dass das, was das AT übers Gesetz sagt, dass das, was da falsch gesagt wurde, dass das jetzt auf einmal richtig ist. Oder dass das, was da richtig genannt wurde, dass das auf einmal falsch ist. Das sagt er nicht. Was er sagt ist, dass dieses richtig oder falsch nicht dich rettet, sondern dass Christus dich rettet. Das, was da aber falsch genannt wird, das bleibt falsch. Und das, was da richtig genannt wird, das bleibt richtig. Also im NT ist Töten auf einmal nicht in Ordnung. Oder stehlen ist auch nicht auf einmal in Ordnung. Ja? Das heißt natürlich, wenn du dagegen verstößt, dann bittest du Gott um Vergebung. Jesus verschärft das ja sogar noch. Er sagt ja, Ehebruch ist nicht erst Ehebruch, wie das Alte Testament den definiert, Bergpredigt sind wir jetzt, Matthäus 5 bis 7, sondern Ehebruch fängt da an, wo du lüsternde Gedanken über eine Frau bzw. einen Mann hast, mit dem du nicht verheiratet bist. Das heißt, er verschärft das sogar noch, um zu zeigen, ohne mich bist du aufgeschmissen. Du brichst das Gesetz. Du kannst dir Mühe geben, wie du willst. Das Gesetz macht dich nicht selig. Das Gesetz führt dich nicht in den Himmel. Das Gesetz zeigt dir aber, wo du gegen die gute Ordnung Gottes verstößt. Und dann bittest du Gott um Vergebung. Also jetzt nicht als Automatismus so, ne, ich mach's falsch, dann bitte ich halt, sondern das, ne, der Spiegel, das hält dir den Spiegel vor, was dazu führt, dass du merkst, wo es in deinem Leben schiefläuft. Und das führt zu Reue in dir. Das führt dazu, dass du zurückkehren möchtest zu Gott, zu dem Vater, der mit offenen Armen auf dich wartet. Und der mit offenen Armen auf dich wartet und dich wieder annimmt. Also was definiert dann Sünde? Das Gesetz definiert die Sünde. Gott definiert die Sünde. Und Sünde ist im Endeffekt der Zustand, in dem wir uns befinden, solange wir leben. Luther hat das gesagt, wir sind simul justus et peccator, also gerecht und Sünder zugleich. Wir sind gerechtfertigt, weil wir glauben. Wir sind gerecht vor Gott durch Christus. Wir sind aber gleichzeitig Sünder, weil wir in dieser Welt leben und immer wieder daneben hauen. Ne? Jo. Mit was beginnen wir nächste Woche? Habe ich eben schon darauf geantwortet. Nächste Woche machen wir keine Bible Study und übernächste auch nicht. Wäre vielleicht die Gelegenheit für den einen oder anderen, ein paar Galater-Folgen nachzuschauen. aber in 3 Wochen machen wir dann zu dem, was ihr abgestimmt habt. Also Segen, Engel oder eine kurze Geschichte Israels. Jo. Ach, guck hier. Anne sagt, ich bin das mit den Sketchnotes. Also, guck mal, jetzt habe ich herausgefunden, dass Anne das ist und ich habe herausgefunden, dass man das Sketchnotes nennt. Guckt mal, 77x77, wenn ihr bei Insta seid, guckt euch das mal an. Da in ihrem Feed sind die Bilder dazu von Predigten aus unserem Wohnzimmergottesdiensten. Schaut euch das mal an, ich finde das mega, mega genial. Und Anne, ich wollte dich immer noch mal fragen, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich eine Kopie von diesen Seiten haben könnte? Also hier so, weil ich finde das einfach mega cool und ich hätte das gerne in mehr als so Insta-Größe. Ich schreib dir mal. Also, schauen wir mal weiter. Frage, kannst du eine Bibel mit Schreibrand empfehlen? Bin neu auf dem Kanal. Ich will immer noch mal ein Schreibrandvideo machen. Meine Bibel mit Schreibrand ist die hier. Das ist eine Schlachter. Und mal gucken. Ich mache mal was auf, wo auch was steht am Rand. Dann kann man nämlich vielleicht einigermaßen abschätzen, wie viel Platz man hat. Also hier kann man es sehen. Ja. Ist ganz normal, also ist das nur ein Layout von der normalen Schlachter einfach. Aber eben mit Platz rundherum. Das ist die, die ich benutze. Das ist die teure Ausgabe, also das ist Leder, um die 100 Euro, glaube ich. Gefällt mir sehr gut. Es gibt ein neues Leben mit Schreibrand, die ist, glaube ich, einspaltig, die ist aber relativ groß, also die ist wirklich, ich glaube, die ist, wenn du die aufeinander, ich glaube, die ist doppelt so groß und die hier wiegt irgendwie schon bestimmt ein Kilo. Ich mache ein Schreibrandvideo, das sage ich ständig, ne? Ich mache ein Video, ich habe mir jetzt eine Liste tatsächlich gemacht mit, ich will so ein paar Bibelüberblicksvideos mal wieder machen und da stehen auch ein Video über Schreibrandbibeln drauf. Also, wenn du Schlachter magst, könnte ich dir die empfehlen. Wenn du eher was suchst, was mehr in Richtung, ja, Tick verständlicher, also die Schlachter ist auch verständlich, aber ein bisschen moderner vielleicht, könnte ich tatsächlich auch die Basisbibel empfehlen, weil die ist gerade die dicke von den beiden, also die komfortable, die ist einspaltig gesetzt und die hat jetzt nicht klassischen Schreibrand, aber dadurch, dass die einspaltig gesetzt ist und in diesen Sinnabschnitten, hat die relativ viel Platz rundherum, dass man sich Notizen machen kann. Das ist kein klassischer Schreibrand, ne? So, aber... Jo, die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben, da das griechische Wort Stauros nicht mit Kreuz übersetzt wird, sondern mit Pfahl. Hast du dich im Studium auch mal mit dieser Theorie beschäftigt? Und... Achso, fand ich mal recht interessant zu hören, wenngleich ich kein Zeuge Jehovas bin. Also erstmal schön, dass du kein Zeuge Jehovas bist. Das freut mich immer, wenn Leute das sagen. Also du hast in der Gestalt recht, dass das Wort Stauros tatsächlich Pfahl bedeutet, aber es ist, mir fällt jetzt kein deutsches Beispiel ein. Also ein Kreuz besteht ja aus 2 Pfählen, wenn du so willst. Also du hast das Ding, was in der Erde steckt und du hast das, was entweder obendrauf oder ein Stück weiter unten drauf ist. So, also als Kreuz im biblischen Sinne gilt das hier und gilt auch das hier. Mit Pfahl ist tatsächlich das gemeint, was... also die Bibel wird das Wort Stauros und wenn man das auch mit Pfahl übersetzen kann, dann bedeutet das nicht, Jesus ist an so einem Stück Holz gestorben. Er ist trotzdem an einem Kreuz gestorben, ob jetzt so oder so. Da jetzt auf Zwang, also ich kenne die Diskussion auch, da ist aus Zwang Pfahl draus zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was damit bezweckt wird, weil man kann es mit beidem übersetzen. So. Und es gibt natürlich auch im Deutschen, ich überlege jetzt, ob mein englisches Wort einfällt, das man auf 2 Arten übersetzen kann. Es ist halt immer kontextabhängig. Natürlich kann das Wort Stauros Pfahl bedeuten, weil ein Grieche das benutzt, um einen Pfahl zu beschreiben. Also wenn da ein Strich, also wenn da ein Pfahl ist, dann benutzt der Grieche das Wort. Wenn da aber ein Kreuz steht, benutzt er das Wort auch. Das ist das Problem. So, Das heißt, wenn da, ne, wenn sich zwei Griechen unterhalten, dann sagt, hier, Stauros, und da steht ein Pfahl, dann versteht der andere, ja klar, ist ein Pfahl. Wenn da ein Kreuz steht und sagt Stauros, dann sagt er, ja klar, Kreuz, ist ja, meinen wir ja auch. Also, die Bibel, wenn die davon spricht, woran ist Jesus gestorben, dann meint die ein Kreuz. Dann meint die nicht ein Pfahl. Tut mir leid, Zeugen Jehovas. Weiß man alleine schon daher, dass dass Jesus, habe ich ja vorhin schon gesagt, Jesus ist nicht der Einzige, der am Kreuz gestorben ist. Das war eine typische Art und Weise, die Römer benutzt haben, um Menschen aus dem Weg zu räumen. Kommt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz, ganz täusche, von den Phöniziern. Die haben es, glaube ich, zuerst gemacht. Und die haben angefangen mit so Einzelfehlen. Dann war halt, ne, hier die Beine, Körper und die Hände so nach oben. Die Römer haben es halt perfektioniert und haben den Pfahl seitlich gemacht. Warum? Du quälst dich länger, wenn die Arme zur Seite hängen. Denn das Problem, du stirbst am Kreuz ja nicht am Blutverlust oder so, der ist ja relativ, relativ gering. Du hast halt Löcher in den Händen und in den Füßen. Daran stirbst du erstmal nicht. Woran du stirbst, ist, dass du dich nicht halten kannst. Du hängst ja so, die Füße sind fest und dann, wenn du dich nicht halten kannst, sackst du nach unten. Und im Endeffekt erstickst du, weil wenn du ständig so hängst und so richtig nach unten hängst, kriegst du irgendwann keine Luft mehr. Und im Endeffekt erstickst du am Kreuz. Oder stirbst an Erschöpfung oder an Herzinfarkt oder sowas. Aber du stirbst nicht an den Verletzungen. Und die Römer haben herausgefunden, Mensch, wenn wir die Arme zur Seite machen, dann dauert das noch länger. Und das wollten die. Also. Kommt noch ein Rezensionsvideo zur Basisbibel? Ja, die Basisbibel ist mit auf dieser Bibelliste, die ich mache. Ich möchte demnächst ein paar so 10-Minuten Videos machen, so im Sinne von Profil der Basisbibel, der Elberfelder, der Luther 2017, der Schlachter, dass man wirklich mal so, und ich will mir so ein bisschen so wie so testmäßig so ein paar Kriterien suchen, wo ich dann zum Beispiel auch irgendwie 2-3 Verse immer die gleichen habe, dass man irgendwie, ne, weiß ich nicht, Johannes 3,16 und noch irgendwas aus dem Alten Testament und noch irgendein Vers, dass man die wirklich hat und immer die dann sozusagen aus jeder Übersetzung mal hört und dass man so ein bisschen vergleichen kann, was sind so die besonderen Dinge. Also ja, kommt. Du siehst aus wie Messi, der Fußballspieler in dem Trinität-Video. Ich weiß nicht, ob du das warst, ob du es drunter geschrieben hast, hat mir letztens schon mal jemand gesagt. Nehme ich jetzt als Kompliment. Frage, wenn Sie Jesus folgen und sich trotzdem beschneiden lassen, dann gehen Sie im Grunde den Weg des geringsten Widerstands. Aus Ihrer Sicht vielleicht. Im Endeffekt gehen Sie aber einen Weg, der kein gutes Ziel hat, würde ich mal sagen, ne? Lukas fragt, was hältst du von Wiedertaufe? Soll man sich nochmals, wenn man als Baby getauft ist und im Glauben ist, also soll man sich da nochmal taufen lassen? Also die Situation ist, man wurde als Baby getauft, stellt dann mit 15, mit 35, mit was auch immer fest, Mensch, wow, jetzt habe ich erst irgendwie das Gefühl, ich glaube wirklich, dass davor, das war nichts. Ich lasse mich jetzt nochmal taufen. Du redest mit einem lutherischen Pastor. Wir taufen nicht wieder. Ich selbst wurde getauft, da war ich 3 Monate alt. Und auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, ist das Schöne, dass Gott sich daran erinnert. Das ist das Entscheidende. Das Entscheidende an meiner Taufe ist nicht, dass ich mich daran erinnere oder dass ich in dem Moment gesagt habe, jetzt lasse ich mich taufen, sondern das Entscheidende ist, dass lutherische Sakramentenlehre, dass in der Taufe Wort Gottes und Handeln Gottes zusammenkommt. Wort und Element kommen zusammen und entsteht das Sakrament. Gibt es auch so einen schönen Satz aus der Theologie der Reformatoren. Das Entscheidende an meiner Taufe ist nicht, dass ich mich unbedingt habe taufen lassen wollen. Das Entscheidende an meiner Taufe ist Gottes Ja zu mir. Von daher ich taufe niemanden nochmal. Das ist für mich ein No-Go. Ich taufe Menschen nicht. Also du kannst mir 35 Mal erklären, dass du jetzt wirklich erst jetzt gerade, also wirklich, wirklich jetzt, ne? Also wirklich jetzt erst angefangen hast zu glauben und das andere war ja alles nix. Ich taufe dich trotzdem nicht nochmal, wenn du als Baby getauft wurdest oder egal, wann früher getauft wurdest. Weil, seien wir mal ehrlich, die Situation ist nicht immer, ich wurde als Baby getauft, lass mich nochmal taufen. Ich wurde als Baby getauft, aber das war ja nichts. Ne? Mit 15, da habe ich mich taufen lassen. Das war wirklich so, ne? Und dann kommen die 10 Jahre später und naja, also das mit 15, ne? Das war eigentlich nichts. Jetzt habe ich es wirklich und jetzt möchte ich bitte, bitte getauft, weil jetzt ist mein Glaube wirklich 5 Jahre später. Weißt du, wer vor der Tür steht und sich taufen lassen? Also du weißt, ne? So. Es wird Es wird irgendwann zu einer Werkgerechtigkeit. Ich lasse mich taufen, weil jetzt habe ich es raus, wie es funktioniert. Jetzt ist mein Glaube richtig stark genug. Jetzt habe ich das mit dem Glauben verstanden. Leute, das Entscheidende ist der Fokus auf Jesus. Das Entscheidende ist nicht, dass du dich endlich mal entschieden hast, dich taufen zu lassen, weil du verstanden hast, wie der Glaube funktioniert. Das Entscheidende ist, was Gott für dich getan hat. Das Entscheidende ist das, was am Kreuz für dich geschehen ist. Also, nein, ich taufe nicht nochmal. Und wenn Leute mir sagen, ich wurde als Baby getauft, ich habe meinen Glauben jetzt irgendwie richtig angenommen, ich möchte mich jetzt taufen. Ich sage ja gar nicht, dass es sozusagen, dass mit der Taufe passiert auch nichts Magisches. Ne? Das ist so, wenn du als Baby getauft wurdest und danach nie wieder mit Gott zu tun hast, hilft dir das auch nicht. So. Wenn du aber als Baby getauft wurdest und dann mit 25 Jahre später zum Glauben kommst, dann ist deine Taufe eingelöst. Darum geht es. Ja? Dann ist das, was in der Taufe versprochen wurde, hat in deinem Leben dann Gestalt angenommen. Das ist das Entscheidende. Und ich würde dann immer Leute, oder ich bestärke Leute dann immer, ihre Kindertaufe anzunehmen und zu sagen, ja, das ist meine Taufe. Da wurde ich getauft. Ey, aber es hat halt echt 25 Jahre gedauert, bis ich es verstanden habe. Denk mal so. Wann gehst du immer live? Normalerweise so wie heute, also jeden Mittwoch 19:30 Uhr, genau hier mit einer Bible Study. Die nächsten 2 Wochen nicht, weil ich Urlaub habe und viel unterwegs bin. Also im Rahmen der Möglichkeiten meine ich bin mit Familie unterwegs beschäftigt. Und sonntags um 10 Uhr gibt es hier auf diesem Kanal einen Gottesdienst. Jo. Also nächste Bible Study am 24.03. Lass mich nicht lügen, aber ich glaube ja. 24.03. ist nächste Bible Study. Frage zur Geistestaufe bzw. Wiedergeburt. Reicht die Wassertaufe oder nicht? Ja, die Wassertaufe reicht. Die Wassertaufe, beziehungsweise, das klingt jetzt zu kurz, die Wassertaufe ist die Geistestaufe im lutherischen Verständnis. Mit der, also es gibt Denominationen, die teilen das sozusagen. Die sagen, du hast eine Wassertaufe und dann zu einem späteren Zeitpunkt oder zum gleichen Zeitpunkt werden dir die Hände auflegen und bekommst eine Geistestaufe. Was im Endeffekt praktisch aber nur zu einem Zweiklassen-Christentum führt. Du hast halt die, die Christen sind, die getauft sind, aber du hast dann die, die Christen sind und die Geistestaufe noch haben. Und in dem lutherischen Verständnis, was ein sehr biblisches Verständnis ist, und betone ich gerne immer wieder, gibt es das nicht. Sondern es gibt eine Taufe und das ist die Taufe. Jo. Schauen wir mal weiter. Ich sehe schon im Chat, alle Themen sind toll. Wir gucken trotzdem mal, welches gewinnt. Und ich kann ja dann das, was sozusagen Platz 2 ist, nach der nächsten größeren Serie machen wir das. Die Themen sind ja nicht verloren. Also. Süß. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage ein Scherz ist. Gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Hubi? Ich bin Pastor. Ich bin jeden Sonntag in der Kirche. Quasi von Berufswegen schon. aber normalerweise tatsächlich, also anders. Ich habe einen Sonntag im Monat normalerweise auch frei. Predigt frei quasi. Ich habe nicht frei, weil ich habe keinen Gottesdienst. Also ich predige an dem Sonntag nicht. Normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist oder wir einen unter einjährigen Sohn zu Hause haben, sind wir dann auch immer bei Freunden in die Kirche gegangen. Es war dann eine Zeit ein bisschen schwierig, weil Titus gerade geboren wurde und das war alles nicht ganz so einfach, weil der hat nicht die Aufmerksamkeitsspanne und Kinderkirche ist auch noch nicht das Alter für. Und dann kam Corona. So, aber im Normalfall, ja, gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. So. Frage ist, während deines Urlaubs Wohnzimmerkirche? Während meines Urlaubs ist auch keine Wohnzimmerkirche. Jetzt Sonntag ist, also streng genommen, ich habe ab Sonntag Urlaub. Also der 7. ist mein erster Urlaubstag, da ist aber ein Gottesdienst. Also diesen Sonntag ist Gottesdienst. Dann ist allerdings zweimal nicht Gottesdienst. Aber es gibt noch alte auf dem Kanal, wenn ihr möchtet, schaut da noch mal rein. Genau. So, wir schauen noch mal ein bisschen weiter. Wir haben gut überzogen heute wieder, ne? Aber hey, dafür haben wir ja die nächsten beiden Male nicht. Lea fragt, stimmt es, dass viele Gesetze im AT nur für die Israeliten gelten? Lea, guck ruhig noch mal zurück in die alten Bible Studies, in ganz kurz. Das Gesetz im Alten Testament teilt sich in drei Dinge auf. Es gibt allgemeine Gesetze. Sowas wie, du sollst nicht töten. Könnte man sagen, das ist schlau, wenn sich alle Menschen dran halten. Wieder in Klammern, bevor die Frage kommt. Selbst wenn du in deinem Leben nie einen Menschen umbringst, bedeutet das nicht automatisch, dass du im Himmel landest. Das Entscheidende ist der Glauben. Die zweite Art von Gesetz im Alten Testament sind Gesetze tatsächlich für das Volk Israel. Also Gesetze, die sich auch auf das Land Israel beziehen. Die sich darauf beziehen, wie die Menschen dort zusammenleben. Die sich darauf beziehen, wie bestimmte Dinge dort funktionieren. Wie wer den Dienst im Tempel zu verrichten hat und sowas. Könnte man meinen, okay, das gilt jetzt erstmal nicht für mich. Ist auch so. Und dann gibt es die Kultgesetze. Das sind die Gesetze, die die rituellen Handlungen im Tempel betreffen. Und da es keinen Tempel mehr gibt, der wurde ja zerstört, 70 nach Christus, ist es so, dass die von uns ja sowieso nicht, ne? Also allein theologisch schon, Jesus ist unser Hohepriester im Himmel, Hebräerbrief, also rituelle Dinge sind in unserem, also rituelle Tieropfer zum Beispiel, machen Christen sowieso ja nicht. Und die Juden können es zurzeit auch nicht machen, weil die keinen Tempel haben. Weil das würden wir in der Bible Study zu kurze Geschichte Israels hören. Gott hat gesagt, das ist mein Tempel, da opfert ihr mir und nicht, wo ihr gerade lustig seid. Welche Studienbibel mit Softcover kannst du empfehlen? Das ist eine Spezialfrage, ne? Weil stimmt, viele Studienbibeln haben Hardcover, ne? So wie die Sein Wort, meine Welt hat Hardcover, Begegnung fürs Leben hat, glaube ich, Hardcover. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es die beiden nicht für, ich weiß nicht, 30 Euro mehr nicht auch ein Softcover gibt. Ich weiß, es gibt die Luther 21, diese Thompson-Studienbibeln, die gibt es in Softcover. Könnte sein. Ach, guck mal hier. Ich würde dir empfehlen, Sein Wort, meine Welt. Die finde ich tatsächlich auch gut. Das ist eine Elberfelder mit Anmerkungen. Die ist schön, die ist gut, die haben wir hier auch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es im Softcover gibt. Schau mal nach. Anne sagt, ich schicke sie dir mit der Post, also die Sketchnotes. Aber bitte nicht die Originale, ne? Also nur Kopien. Ich will nicht deine Originale, die behältst du schön. Aber das wäre natürlich mega. Ich habe mir die Gute Nachricht Kreativedition geholt. Kannst du die empfehlen? Ich kenne die tatsächlich nicht. Also Gute Nachricht kenne ich. Die ist solide. So. Aber ich weiß nicht, was die Kreativedition ist. Aber ich guck mal nach. Vielleicht... Kannst du den Link zur Schlachter posten? Ich guck mal. Oder ich poste die auf meinem Instagram oder so. Ich meine, wenn du nach Schlachter Schreibrand suchst, da gibt es nur die. Und die ist ungefähr bei 89 Euro. Also, ne, das ist Schlachter Schreibrand Softcover. Da findest du die. Also, schau mal nach. Das ist eine spannende Frage. Kannst du mal etwas zur modernen Apologetik machen? Apologetik, für die das nicht wissen, Apologetik befasst sich mit einer logischen Argumentation des Glaubens. Also, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber die Bibel ist ja nur ausgedacht. So, dann beschäftigt sich Apologetik damit, wie kann man da argumentieren, wenn jemand das sagt. Das ist ein total spannendes Thema. Es gibt ganze YouTube-Kanäle, die sich nur mit Apologetik beschäftigen. Kann ich total gerne mal was zu machen, weil ich das auch immer total gut und total spannend finde. Andreas, guter Tipp. So. Ich scrolle mal weiter. Guck mal, kommen da noch Fragen? Rainer fragt, darf eigentlich auch seine Freundin einen taufen im Meer? Also, im lutherischen Verständnis ist es so, dass eine der Aufgaben, warum wir überhaupt Pastoren haben, ist, dass das Wort, also das ist sozusagen Teil unseres Ordinationsversprechens, Pastoren sind dafür da, darauf zu achten, dass das Wort richtig verkündet wird, Predigt, Bibelstudie, was auch immer, und die Sakramente zu verwalten. So ist ein Sakrament und das Abendmahl sind, Taufe und Abendmahl sind Sakramente in der lutherischen Kirche. Das bedeutet, im 0815 Normalfall tauft dich nicht irgendein Freund oder eine Freundin, sondern ein Pastor. Ob im Meer oder nicht, ist erstmal egal. Also ich habe auch schon Leute im Meer getauft. So. Also der Meerteil stört mich nicht. Das ist so. Es darf auch jemand anders nach lutherischem Verständnis Menschen taufen. Das wäre dann aber Nottaufe streng genommen. Also nehmen wir an, es ist der Fall, du bist gläubiger Christ, gläubige Christin, bist Krankenpfleger in einem Krankenhaus. Jemand liegt im Sterben. Ihr kennt euch ein bisschen durch die Zeit auf der Station und der sagt, ich bin nicht getauft, ich möchte so gern getauft werden. Aber du, ne, dadurch, dass du dich auskennst, weil du Krankenpfleger, Krankenpflegerin bist, weißt du, okay, der hat noch 5 Minuten. Dann darfst du diese Person taufen. Und dann gehst du danach zu deiner Kirchengemeinde, erzählst ihnen das und dann wird die Taufe auch anerkannt. Und dann gibt es Taufurkunde, dann wird die eingetragen im Kirchenregister und so weiter und so weiter. Das ist eine Nottaufe. Der Normalfall ist aber, dass eine ordinierte Person tauft. In anderen Gemeinden ist es anders, aber du hast jetzt mich gefragt. Ich bin lutherischer Pastor. Also Sophie fragt, ich bin nicht getauft worden, habe seit 2 Jahren Gott sei Dank zum Glauben gefunden. Mega. Wie soll ich mich nun taufen lassen, beziehungsweise soll ich überhaupt? Es gibt ja die Story von dem Kämmerer, Apostelgeschichte, ne? Der Kämmerer aus Äthiopien und Philippus. Und die Philippus erklärt ihm das Evangelium und dann antwortet der Kämmerer, was hindert's? Sagt Luther, was hindert's, dass ich mich nun taufen lasse? Also warum soll ich mich, ich habe es verstanden, warum soll ich mich jetzt nicht taufen lassen? Philippus sagt, jo, und dann tauft er ihn. Also, wenn du nicht getauft bist und zum Glauben kommst, dann ist es ein gehorsamer Schritt, um mal das Wort zu benutzen, dich taufen zu lassen. Ja, also per se, also soll ich mich taufen lassen? Ja. Wie? In der Kirchengemeinde deines Vertrauens. Rede mal mit der Kirchengemeinde. Und die zeigen dir dann, erklären dir dann, wie das da normalerweise gemacht wird. Ja. Christine fragt, ey, du hast mir eine Mail geschrieben letztens mit der Frage. Feiern wir Lutheraner unseren Tauftag? Also es spricht nichts dagegen. Also kannst du. Ich mache das bei Taufen häufig, da gibt es ja auch Taufkerzen dazu. Und ich sage den Familien auch immer, hey, ist total schön, zündet die doch an dem Geburtstag an. Und an dem Tauftag, weil das ist quasi wie ein zweiter Geburtstag. Also kann man feiern, muss man nicht zwingend. Aber also spricht nichts gegen. So, ne? Kannst du ruhig machen. Ach, guck mal hier. Andreas sagt nein, also Tauftag, aber unser Konfitag. Den kannst du als du. Weißt du was? Mach doch 3 Feiertage. Kannst du Geburtstag, Tauftag und Konfirmationstag feiern. So. Schauen wir mal weiter. Jetzt geht es hier noch ganz viel um Taufen. Taufe, also es geht so ein bisschen hin und her, ne? Deshalb ich gucke. JT fragt, bist du wirklich Pastor? Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Ordinationsurkunde raushole, aber ich lasse mich doch hier nicht von einem großgeschriebenen Kommentar auffordern, hier Sachen rauszuholen. Nee, ich bin wirklich Pastor. Charlotte fragt, wie kann ich abstimmen über die Themen zur nächsten Bibelstudy? Wenn das hier vorbei ist, mache ich hier auf dem YouTube-Kanal kann man dann abstimmen, das siehst du dann. So, ich glaube, wir sind schon Frage, selbst wenn du es vielleicht gar nicht zum Thema hast, was sagst du zur Piste Sophia? Ich habe ja vorhin gesagt, ne, ich weiß nicht immer alles. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist, ehrlich gesagt, so aus dem Stegreif. Müsste ich mal nachgucken. Sagt mir jetzt so auf Schlag gar nichts. Lieber Gunnar, könnte Jesus auch der zweite Mose sein? Beide Babys sollten doch getötet werden. Es gibt gerade in der klassisch-reformatorischen Theologie gibt es sowas, dass man das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testamentes liest, durch die Brille Jesu. Und so verstanden ist, ist Jesus der zweite Mose, aber er ist viel mehr. Ne? Also du kannst so Parallelen ziehen. Also er ist nicht der wiedergeborene Mose, falls du das irgendwie meinst. Alleine schon, weil ja in der Verklärungsszene Mose und Elia erscheinen. Aber Jesus ist sozusagen der immer noch einen draufsetzt. Also wenn Mose das Volk aus Ägypten befreit, dann ist Jesus der das Volk vom Tod befreit. Wenn ne, verstehst du? Also du hast im AT ganz viele Dinge, die schon andeuten, was in Jesus dann erfüllt wird. So. Können wir bitte noch beten? Das machen wir gleich. Ganz am Schluss. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, ach guck mal, ich bin noch unten angekommen. Sophie fragt, woher weiß ich, dass ich Lutheraner bin? Im Normalfall, bist du Lutheraner oder Lutheranerin, wenn du in einer lutherischen Kirche getauft wurdest, beziehungsweise Mitglied einer lutherischen Kirche bist. Das wäre zum Beispiel etwas. Wenn das sozusagen die größere theologische Frage ist, dann bist du Lutheraner oder Lutheranerin, wenn du den christlichen Glauben so lebst, wie ihn Bibel und Bekenntnisschrift, also nicht Bibel und, sondern wie die Bibel ihn bezeugt und die Bekenntnisschriften ihn auslegen, erklären. So. Ich habe mal ein Video gemacht, guck mal auf meinem Kanal, was ist ein Lutheraner, heißt das, glaube ich. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. So. Leute, des guten Geschmacks. Nun wollen wir aber zum Abschluss noch beten. Wir haben jetzt schon 90 Minuten gemacht. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Also, wir beten. Großer Gott, ich danke dir für diese Bible Study. Und nicht nur für den heutigen Abend, sondern tatsächlich für die letzten 15 Abende, wo wir den Galaterbrief angeschaut haben, wo wir wirklich ganz tief eingestiegen sind in das Thema, was ist die Gnade Jesu, die über unserem Leben steht. Und für genau diese Gnade, für diese Liebe, für dieses Kreuz danken wir dir. Lass das immer wieder groß sein in unserem Leben. Lass das unser Leben immer wieder neu den Fokus bringen und lass uns immer wieder neu uns auf Jesus Christus konzentrieren, in allem, was wir tun. Er soll das Zentrum unseres Lebens sein. Nicht Jesus und, sondern allein Christus ist das Entscheidende in unserem Leben. Und ich bete, dass das durch diese Bible Study deutlich geworden ist. Ich bete, dass ich Worte gefunden habe, die den Menschen geholfen haben auf ihrem Glaubensweg. Und ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu in uns wirkst, uns immer wieder neu zu dir zurückrufst und immer wieder neu uns mit deiner Liebe, deiner Gnade und deiner Freude erfüllst. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart in dieser Bible Study. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt mit den Fragen, mit allem, was dazugehört, dass ihr das wirklich bereichert habt, was wir hier machen und dass ich nicht das Gefühl habe, ich rede einfach nur eine Stunde mit einer Kamera, sondern ich rede mit Menschen auf der anderen Seite, die schon lange im Glauben stehen oder die Interesse daran haben oder die einfach mal rausfinden wollen, was ist da los oder die merken, da ist eine Sehnsucht in mir und ich suche diesen Gott. Ich danke dir, dass du mit dabei warst, von ganzem Herzen. Wie gesagt, die nächsten beiden Wochen nicht. 24.03. geht's weiter. Und dann mit dem Thema, über das ihr noch abstimmen könnt hier im Anschluss. Und danach wieder mit einer größeren Geschichte, mit, so wie heute, ne? mit einem ganzen Buch, das wir uns vornehmen werden aus der Bibel. Also, wenn ihr Lust habt, was immer gut hilft, ist, so Videos zu liken, weil dann landen die, dann werden die auch anderen Leuten vorgeschlagen, das hilft tatsächlich sehr, also Daumen hoch geben und Leute einladen. Ladet Leute ein, von denen ihr meint, hey, das wäre was für euch. Es ist ziemlich einfach, schickt den Link rum und dann sind wir dabei. Ansonsten lade ich euch noch jetzt zum Abschluss zu zwei Dingen ein. Einmal jetzt am Sonntag gibt es um 10 Uhr den Gottesdienst auf unserem Kanal. Und außer der Reihe gibt es am Freitag noch etwas. Ihr wisst das vielleicht, wenn ihr aus Gemeinden kommt, die das sonst auch machen. Und das war, ist das der Weltgebetstag. Und der Weltgebetstag ist etwas, das ist immer der erste Freitag im März, wo von Frauen aus den Gemeinden etwas vorbereitet wird. Und zwar ein Weltgebetstag immer zu einem bestimmten Land. Und in diesem Jahr ist es eine Insel im Pazifik. Und die heißt Vanuatu. Und Frauen aus unserer Gemeinde, manche davon kennt ihr aus unseren Online-Gottesdiensten auch, die haben einen richtig, richtig schönen kleinen Gottesdienst dazu vorbereitet. Und den haben wir gefilmt letzte Woche. Und der wird am Freitag hier auch auf diesem Kanal zu sehen sein. So wie die Gottesdienste auch mit Chat und allem drum und dran. Herzliche Einladung. Diesen Freitag, 18.30 Uhr, erstelle ich noch die Veranstaltung zu. Dann könnt ihr das sehen und euch schon mal merken. Und wir werden im Anschluss dann auch eine kleine Live-Veranstaltung haben für, ja, tatsächlich so eine kleine Gebetsrunde. Ne? Es ist der Weltgebetstag. In dem Gottesdienst wird gebetet. Aber im Anschluss geht es so quasi in sowas rein wie hier jetzt, wo ihr dann auch in den Chat nochmal Fürbitten schreiben könnt und wo wir dann einfach nochmal, ich sag mal, eine gute halbe Stunde Gebetsgemeinschaft machen wollen. Diesen Freitag. Also, passt auf euch auf, seid gesegnet und wir sehen uns wieder. Und, habt ihr was gemerkt? Ich habe gar nicht gegähnt heute. Also Leute, wir sehen uns. Vielen Dank, dass ihr dabei seid.